Radio Prag, Nachrichten.
In Tschechien bewerben sich 844 Kandidaten für die 21 Sitze im EU-Parlament. Václav Klaus Junior will eine neue Partei gründen und eine Explosion erschüttert das Rathaus in Rimažov. Insgesamt 844 Kandidaten aus Tschechien werden sich bei der bevorstehenden Europawahl um Sitze im EU-Parlament bewerben. Der Tschechischen Republik stehen insgesamt 21 Mandate zur Verfügung. Das ergibt sich aus den Daten, die das Tschechische Statistikamt auf dem Internetportal volby.cz am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat. Auf den Kandidatenlisten stehen insgesamt 288 Personen, die keiner Partei angehören. Demzufolge kommen aus Tschechien weit mehr parteilose Kandidaten als bei der letzten Wahl vor 5 Jahren. Für die Europawahl haben sich insgesamt 33 Parteien, Gruppierungen und Koalitionen beim Innenministerium registrieren lassen. Václav Klaus Junior kündigt die Gründung einer neuen Partei an. Darüber berichtet die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Mittwochausgabe. Einzelheiten über das Parteiprogramm will Klaus nach der Europawahl Ende Mai veröffentlichen. Eines der Hauptthemen soll die Familie sein. Auch sein Vater, Ex-Präsident Václav Klaus, werde laut Medienberichten der Partei beitreten. Der Abgeordnete Václav Klaus Junior wurde Mitte März aus der Demokratischen Bürgerpartei ausgeschlossen. Gründe für den Parteiausschluss waren unter anderem seine Aussagen über die EU und seine Unterstützung für einen Kandidaten der tschechischen Partei SPD bei den Senatswahlen im vergangenen Jahr. Eine Explosion hat am Dienstagnachmittag das Rathaus im nordmährischen Rimažov erschüttert. Bei der Detonation wurde niemand verletzt. Nach Aussage von Bürgermeister Ludwig Schimko habe jemand Sprengstoff in das Gebäude gebracht. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, sei eine Person im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Das tschechische Eishockey-Nationalteam der Frauen hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland zum Vorrundenabschluss die Auswahl Deutschlands mit 2:0 bezwungen. Kapitänin Alena Mills sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg. Die ungeschlagenen Tschechinnen haben sich damit den Gruppensieg gesichert. Im Viertelfinale treffen sie nun auf Gastgeber Finnland. Nach der Hälfte der Relegation um die Teilnahme an der tschechischen Eishockey-Extraliga haben die Teams von Dynamo Pardubice und Rytíři Kladno die besten Chancen, die 2 freien Plätze im Oberhaus einzunehmen. Im direkten Vergleich der beiden Mannschaften bezwangen die Ritter um Eishockey-Idol Jaromír Jágr am Dienstag Gastgeber Pardubice vor über 10.000 Zuschauern mit 4:1. Es war die erste Niederlage der Elbestädter in dem Wettbewerb, während Kladno den 4. Sieg in Folge feierte. Im 2. Duell des Spieltages besiegte Chomutov den HC Motor Budweis mit 1:0. Pardubice bleibt trotz der Pleite Tabellenführer mit 15 Punkten, gefolgt von Kladno mit 12 Punkten, Chomutov mit 7 Punkten und Budweis mit 2 Punkten. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es heiter bis bewölkt in Tschechien, im Süden örtlich bedeckt mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag. Am Mikrofon war Lothar Martin.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková. Ich begrüße Sie zur Sendung und melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Mehr Bildung für eine gesunde Psyche. Ein neues Schulfach soll helfen, psychische Erkrankungen bei Minderjährigen zu entdecken. Unser erstes Thema. Des Weiteren berichten wir über eine Opernpremiere im Prager Ständetheater. Und die tschechische bzw. tschechoslowakische Krone feiert ihren 100. Geburtstag. Wir blicken in unserem Wirtschaftsmagazin zurück. Bleiben Sie dran. In Tschechien nehmen sich rund 40 Kinder und Jugendliche jährlich das Leben. Oft liegt das an psychischen Erkrankungen, die bei Minderjährigen zu spät entdeckt werden. Ein neues Schulfach soll dabei nun helfen. Mehr von Strachinja Bučan.
Dana hat das in ihrer Jugend gemerkt. Irgendwann konnte sie die Realität nicht mehr von ihren Wahnvorstellungen unterscheiden.
Man fühlt sich anders und das bereitet einem zahlreiche Probleme. Man sticht hervor und als Kind richtet man sich da irgendwie ein. Einfach ist das nicht.
Dana hatte Glück. Sie begab sich in Behandlung und führt nun ein mehr oder weniger normales Leben. Gerade schwerwiegende psychische Erkrankungen wie Schizophrenie werden bei Kindern und Jugendlichen zu selten und zu spät erkannt. Dazu der Psychiater Petr Winkler vom Nationalen Institut für geistige Gesundheit.
Besonders verletzlich sind junge Menschen ohne ausgeprägte Identität, die abhängig sind von der Meinung anderer. Das macht die Diagnose um einiges schwerer. Meist taucht irgendwo ein Symptom auf. Zur Feststellung eines Leidens ist es aber noch ein langer Weg. Vor allem, wenn es sich dabei um schwerwiegende Krankheiten handelt, wie bipolare Störungen oder Psychosen.
Doch gerade das ist ein, wenn meist auch unbewusstes Versäumnis, das nicht selten tödlich endet. Vor allem Angstzustände und Depressionen können zu Selbstmord führen und gerade diese Leiden sind bei Minderjährigen besonders weit verbreitet. In den vergangenen 5 Jahren haben sich hierzulande rund 150 Minderjährige das Leben genommen. Das Gesundheitsministerium hat dieses Problem mittlerweile erkannt und will effektiv gegensteuern. Vor allem den Schulen soll dabei eine entscheidende Rolle zukommen, erklärt Ressortchef Adam Wojciech.
Wir wollen mehr aufklären und zeigen, dass auch Kinder an Geisteskrankheiten leiden können. Die Jugendlichen müssen das aber auch selbst begreifen.
Dazu soll es in Zukunft ein eigenes Schulfach geben, in dem Jugendliche den Umgang mit der eigenen Psyche lernen sollen. Petr Winkler erklärt den Inhalt des Lehrplans.
Es geht um die Erkenntnis, dass man ein innerliches Leben hat, also eine Psyche und Emotionen, die auf eine ganz bestimmte Art funktionieren. Die Kinder und Jugendlichen müssen Methoden erlernen, mit denen sie auf Probleme reagieren können. Das heißt, sie müssen sich gewisse Entspannungstechniken aneignen und lernen, wie man mit Frust und starken Emotionen umgeht.
Das Gesundheitsministerium plant das Schulfach als Semesterkurs, der mindestens 1 Stunde in der Woche umfassen soll. Wann genau das Projekt starten soll, ist bisher jedoch unklar. Gesundheitsminister Wojciech hält schon das kommende Jahr als realistisch. Die Politik will dabei vor allem die Rahmenbedingungen für die Schulen festlegen. Aneta Lednova ist Sprecherin des Bildungsministeriums.
Die praktische Seite hängt ganz von den einzelnen Schulen und Lehrern ab. Dann entscheiden die Pädagogen selbst, ob sie die Lehre in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Sozialerziehung oder anderes lenken wollen. Bisher sehen wir den Unterricht für die 2. Stufe der Grundschulen vor, also für die 5. und 6. Klasse.
Strachinja Bučan hat berichtet. Mozart kehrt nach Prag zurück und nimmt Beethoven und Haydn mit. Im Ständetheater erlebten am vergangenen Donnerstag 2 Gegenwartsopern ihre tschechische Premiere, die den genialen Komponisten in wenig üblichen Zusammenhängen vorstellen. Unter dem Titel Mozart und die anderen werden die Kammeroper Letters, Riddles und Writs vom britischen Pionier des Minimalismus Michael Nyman und das groteske Werk The Classical Style vom US-amerikanischen Komponisten Stephen Stuckey aufgeführt. Martina Schneibergova hat die Vorstellung gesehen.
Michael Nyman hat seine Kammeroper Letters, Riddles und Writs anlässlich des 200. Todestags von Mozart geschrieben. Das Libretto ist eine poetische Collage. Es besteht aus Fragmenten von Mozarts Korrespondenz mit seinem Vater Leopold und auch einigen bizarren Rätseln, die der Komponist 1786 für den Wiener Karneval geschrieben hat. Nyman benutzt in seiner Oper seinen typischen repetitiven Stil. Das Orchester spielt in einer ungewöhnlichen Besetzung. Dirigent David Schwetz hat die beiden Opern mit dem Ensemble des Nationaltheaters anstudiert.
Also es ist wirklich eine spezifische Besetzung. Es sind nur 15 Leute und er hat auch ein paar Instrumente, die nicht ganz normal in der Oper gewohnt sind. Und zwar Saxophone, Bass, Gitarre und so. Also es ist wirklich ein bisschen speziell.
Nymans Kammeroper zeigt einen leichtsinnigen, aber auch melancholischen Mozart, der auf eine pragmatische Welt trifft. Völlig anders wird der Komponist in der 2. Oper vorgestellt. Der US-amerikanische Komponist Stephen Stuckey hat sich das Werk der Classical Style vom Pianisten und Musikwissenschaftler Charles Rosen als Inspiration genommen. Stuckeys Oper heißt genauso. Sie ist ein groteskes Führer durch die klassische Musik. Zu Beginn des Stücks langweilen sich die drei Wiener Klassiker Mozart, Beethoven und Haydn im Himmel. Haydn entdeckt in der New York Times einen Artikel darüber, dass die klassische Musik zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer weniger Anhänger hat. Die drei Komponisten begeben sich auf die Erde und suchen nach dem Musikwissenschaftler Charles Rosen. Dieser soll ihr Vermächtnis retten. Stucky sowie Nyman zitieren in ihren Opern ausgiebig aus berühmten klassischen Werken. David Schwetz.
Bei Nyman ist das ein bisschen anders. Er arbeitet nur mit kleinen Motiven und die sind dort nicht ganz öffentlich erkennbar. Aber dass das für die beide Oper das Gleiche ist, ist, dass beide Komponisten verwenden eine Aria aus Don Giovanni und zwar Leporellos Aria, aber jeder nach seiner Art. Ja, es sind viele musikalische Witze drinnen und wahrscheinlich die Idee von der Oper ist, dass die Komponisten schon etwas Großes geschrieben haben, das bleibt und es ist nicht immer nötig, es musikologisch zu deuten. Ja.
Der Dirigent fügt noch an, er habe nach der Premiere mit einigen Musikkritikern gesprochen. Denn selten schreibe jemand eine Oper über Zunft und die der Musikologen. Die Befragten hätten sich gut amüsiert, berichtet Schwetz. Die Rolle Mozarts hat Michael Nyman ursprünglich für die Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper geschrieben. Im Ständetheater singt Sopranistin Alžběta Poláčková die Partie des Komponisten in den beiden Opern. Es ist eine Herausforderung, den großen Wolfe zu singen. Aber es macht mir viel Spaß. Bei Nyman ist er der sterbende Mozart, der daran denkt, was er alles nicht mehr schaffen konnte. Stuckys Oper ist eine Komödie. Mozart diskutiert den Himmel mit Beethoven und Haydn. Das ist etwas völlig anderes als Nyman. Aber ich genieße beide Teile der Vorstellung. Alice Nellis hat Regie geführt bei beiden Opern. Der erste Teil der Aufführung sei minimalistisch und lyrisch, sagt sie. Wir haben uns in Mozarts Zeit zurückversetzt und mit der Fantasie des Komponisten gespielt. In der ersten Oper gibt es keine realistischen Dialoge. Die zweite Oper ist eine absurde, ein wenig schwarze Komödie. Auch das Bühnenbild ist mutiger gestaltet. Wir konnten uns zudem zahlreiche visuelle Scherze leisten. Wenn die Oper zum Schluss doch etwas ernster wird, kehren wir auch visuell zu Formen zurück, mit denen die Vorstellung angefangen hat.
Die Operninszenierung mit dem Titel Mozart und die anderen wird in dieser Spielzeit noch am 25. April und am 26. und am 28. Mai aufgeführt. Die beiden Opern werden auch in der nächsten Saison gespielt. Die erste Vorstellung findet am 20. Oktober statt. Und das war's im Tagesecho. In unserem Programm geht es weiter. Der eigenständige tschechoslowakische Staat wurde zwar schon Ende Oktober 1918 proklamiert, doch es dauerte noch ein halbes Jahr, bis er auch eine eigene Währung bekam. Nun feiert die tschechische, respektive tschechoslowakische Krone ihren 100. Geburtstag. Till Janzer blickt in einer neuen Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins zurück.
Mitte April 1919 wird die erste eigenständige tschechoslowakische Banknote in Umlauf gebracht. Es ist ein 100-Kronenschein. Dabei hat sich die Tschechoslowakei bereits am 28. Oktober 1918 für unabhängig erklärt. Jakub Kunert ist Archivar der heutigen tschechischen Nationalbank.
Der neue Staat war nicht in der Lage, das Problem der Währung und ausreichender Devisen sofort zu lösen. Deswegen entschied man sich, für eine Übergangszeit bei der bestehenden Währung zu bleiben und die Österreich-Ungarische Bank als höchstes Organ in monetären Fragen weiter anzuerkennen.
Rakousko-Uherská Banka jakožto ten výsostný orgán působit i nadále.
Damit ist zunächst die österreich-ungarische Krone das Zahlungsmittel. Allerdings wird die Tschechoslowakei so auch in die tiefe Wirtschaftskrise hineingezogen, die das nunmehr geschrumpfte Österreich nach dem Ersten Weltkrieg durchmacht. Es kommt zu einer Abwertung der Krone. Dabei hat der neue Staat eigentlich sehr gute wirtschaftliche Grundlagen. Daniel Vanja ist Wirtschaftshistoriker an der Hochschule für Ökonomie in Prag.
Die böhmischen Länder gehörten innerhalb der Habsburger Doppelmonarchie zur wirtschaftlichen Spitze. Hier wurde die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes geschaffen. Böhmen bildete zusammen mit der Steiermark und Niederösterreich, also Wien, den industriellen Kern des Staates. Und aus dieser Position heraus erfolgt auch der Übergang zum eigenständigen Staat.
Alle Nachfolgestaaten und Gebiete der Habsburger Monarchie müssen nach dem Krieg ihr Währungsproblem lösen. Sie beginnen schrittweise eigene Zahlmittel in Umlauf zu bringen. Relativ einfach ist das dort, wo die Territorien an bestehende Währungsgebiete angegliedert werden. So etwa in Italien, Rumänien oder im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Die Tschechoslowakei jedoch liegt komplett in der Kronenzone. Sie will aber recht bald schon aus der Währungsunion mit den anderen Nachfolgestaaten ausscheren. So stößt den Politikern in Prag unter anderem sauer auf, dass die österreich-ungarische Bank der neuen Regierung in Wien einen 2 Milliarden Kronenkredit zuschanzt. Finanzminister Alois Raschin wird zur treibenden Kraft für eine tschechoslowakische Währungsreform. Dabei hat er zunächst andere Pläne, sagt Daniel Vanja.
Raschin war vom Beruf Jurist. Dass er Finanzminister wurde in der ersten tschechoslowakischen Regierung unter Premier Karel Kramáč, war eine rein politische Entscheidung. Eigentlich hat er mit dem Posten des Innenministers geliebäugelt.
Die Historikerin Jana Čechurová von der Prager Karls-Universität hält es jedoch für einen Glücksfall, dass sich der Politiker umorientiert.
Raschin vermochte sich durchzusetzen. Er war der richtige Mann für die Krise und hatte den Mut zu kategorischen Lösungen. Seine Währungsreform war ein voller Erfolg. Sie hat nicht nur der tschechoslowakischen Wirtschaft, sondern auch der Politik und der Gesellschaft.
Anfang März 1919 macht die tschechoslowakische Armee die Grenze dicht. Eine Woche lang werden die österreich-ungarischen Kronenscheine gestempelt, wie es heißt. Sie erhalten eine Steuermarke. Damit werden sie zur eigenständigen Währung des neuen Staates. Am 10. April des Jahres billigt der Nationalrat ein Gesetz, mit dem schrittweise die tschechoslowakische Krone eingeführt wird. Dies nutzt der Finanzminister, um die Währung zu festigen.
Das heißt, er ließ Bargeld aus dem Umlauf nehmen. Ursprünglich wollte Raschin auf diese Weise 80% des Geldes einsammeln. Letztlich waren es nach 2 Jahren rund 50%. Aber auch so legte die tschechoslowakische Krone stark an Wert zu. Das hatte allerdings mehrere Folgen. Zum einen sanken die Preise, zum anderen erschwerte dies ganz enorm den Außenhandel. Da die hiesige Wirtschaft aber auf dem Export fußte, wurden die Fundamente unterhöhlt.
Wegen der starken Krone werden tschechoslowakische Waren im Ausland teurer. Sie verkaufen sich nicht mehr und viele Firmen müssen dicht machen.
Raschin reagiert in diesem Punkt höchst emotional. Aus politischen und privaten Gründen beharrte er darauf, dass die tschechoslowakische Krone eine starke und stabile Währung sein müsse. Sie sollte eines der Aushängeschilder sein für die neu entstandene und moderne Republik. In Wahrheit war die starke Krone aber ruinös für die Wirtschaft. Innerhalb von 2 Jahren verdreifachten sich die Arbeitslosenzahlen. Über 200.000 Menschen waren ohne Beschäftigung. Das führte zu sozialen Unruhen. Ich würde sagen, dass sich Raschin wie ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert verhalten hat.
Auch unter dem Druck seiner Freunde lenkt der Finanzminister letztlich ein. Doch der Entschluss kommt zu spät. Denn am 5. Januar 1923 verübt der junge Anarchokommunist Josef Schopal ein Attentat auf Alois Raschin. Letztlich erliegt der 55-jährige Politiker seinen Schussverletzungen. Die Krone hält sich in der Folge aber als Zahlungsmittel der Tschechoslowakei über alle Regimewechsel hinweg. Und sie ist auch weiter heute die tschechische Währung. Die Slowakei hat hingegen bereits 2009 den Euro eingeführt. Auch hierzulande gibt es Stimmen, die für die Gemeinschaftswährung plädieren. So unter anderem die von Starökonom Tomáš Sedláček.
In allen Ländern, in denen der Euro eingeführt wurde, hat dies letztlich die Preise gesenkt. Auch wenn zum Beispiel bei Kaffee die gegenteilige Entwicklung zu beobachten war. Aber dies waren gut dokumentierte optische Täuschungen.
Exportfirmen etwa würden unmittelbar profitieren von einer möglichen Einführung des Euro. Für sie entfielen damit die Wechselkursrisiken, da der allergrößte Teil der tschechischen Ausfuhren in die Eurozone geht. Bei den tschechischen Bürgern hat die Gemeinschaftswährung jedoch einen schweren Stand. Seit der griechischen Staatsschuldenkrise von 2010 ist das Meinungsbild eindeutig. 3/4 der Tschechen lehnen die Einführung des Euro ab. Nationalbankchef Jiří Rusnok ist vielleicht auch deswegen in seinen Aussagen eher vorsichtig.
Wenn wir den Euro einführen, würde das die tschechische Wirtschaft sicher nicht niederstrecken. Auf der anderen Seite leidet die Eurozone unter bestimmten Konstruktionsfehlern. Die Frage ist, ob man unter diesen Umständen in dieses Haus ziehen sollte.
Noch deutlicher wird Premier Andrej Babiš von der Partei ANO.
Ich fürchte, dass wir unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit verlieren könnten. Deswegen denke ich nicht, dass die Einführung des Euro auf der Tagesordnung steht. Die Eurozone hat ihre Probleme und muss reformiert werden.
Es scheint also, dass es die tschechische Krone als Nachfolgerin der tschechoslowakischen in den nächsten Jahren weiter geben wird.
Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Am Mikrofon begleitet hat sie Markéta Kachlíková. Sie können auch unsere Facebook-Seite besuchen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.